Merci vielmals für die schönen Lieder. Ich möchte euch auch meinerseits herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst und einsteigen mit ein paar herausfordernden Versen. Schon so lange, Herr, rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen und das Recht wird verdreht. Ich weiß nicht, ob jemand den Text erkannt hat, woher das da kommt, wer da gesprochen hat. Es ist der Habakuk. Der Habakuk, das ist so ein Prophet, über den reden wir selten. Aber ich möchte heute Morgen eine Predigt über Habakuk haben. Jetzt müssen wir hier schauen. Wir da technisch, ja, genau. Und zwar geht es um das Thema. Wenn schwere Fragen endlos an uns nagen. So die Aussage, die wir hier gelesen haben, die wir ein bisschen näher noch werden angehen. Und der Habakuk hat die gestellt. Wer ist der Habakuk? Es ist ein gewichtiger Prophet, ob schon es nur ein kleiner Prophet ist. Ich rede jetzt nicht von der Körpergröße, das wissen wir nicht. Aber er gehört zu den kleinen Propheten, die grossen sind auch die langen Propheten, Daniel und Jesaja, Jeremia. Und er ist so ein kleiner Prophet. Vor 2620 Jahren hat er gelebt und hat eine Botschaft für uns heute. Das ist, wir müssen das Wort Gottes nicht aktuell oder relevant machen. Wir werden merken, das Wort Gottes ist relevant. Und das ist ein Unterschied, oder? Manchmal meinen wir müssen es relevant machen. Nein, es ist top relevant. Und das werden wir sehen. Also, der Name Habakuk. Und ja, vielleicht lachen die einen wegen dem Habakuk. Es ist tatsächlich, der Begriff wird ja auch anders verwendet. Für viele ist Habakuk, ja, das ist für einen Habakuk, sagt man. Für sättigen Habakuk habe ich keine Zeit. Ich hoffe, dass wir heute Morgen Zeit haben für einen Habakuk. Oder? Weil der Habakuk, das wird halt tatsächlich gebraucht, manchmal so im Volksmund, für etwas Unbrauchbares, unbrauchbares Zeugs, oder einfach Quatsch. Aber der Name Habakuk bedeutet etwas. Der Name Habakuk bedeutet Umarmung. Umarmung. Ein wunderbarer eigentlich Begriff. Der Habakuk ist ungefähr 30. Er ist ein Zeitgenoss von Hesekiel, Jeremia und Daniel. Und wie gesagt, 605 vor Christus ist das ungefähr geschrieben worden, also sehr lang her. 4 Jahre vorher war ein ganz guter König der Macht und gestorben, nämlich der Josia, der das Volk Israel wunderbar und gottesfürchtig geführt hat und geleitet hat. Der Josia ist also nicht mehr 4 Jahre, nur sind dazwischen. Und jetzt lebt der Habakuk im Umfeld vom Südreich, von Juda. Und das Juda stürzt in eine unglaubliche, schlechte Zeit hinein. Korruption, Gewalt, Götzendienst, Unmoral von da bis hin. Es ist wirklich, man kann das an anderen Stellen nachlesen, es waren furchtbare Zustände in Israel. Und der Habakuk sieht die Abwärtsspirale und er fleht um Gottes Eingreifen. Es ist eine Abwärtsspirale. Und irgendwie in dem Sinne, wir haben vorhin die Verse gelesen, hat der Habakuk so den Eindruck, Gott macht keinen Sinn. Gott hat keine Funktion oder nimmt seine Funktion nicht wahr. Oder er hört es nicht und er tut nichts. Und es ist eigentlich, Gott spielt im ganzen Sinne gar keine Rolle mehr. Und ist das nicht so eine top-aktuelle Feststellung in unserer Zeit, wo der Habakuk drinnen gelebt hat? Überall, wenn wir in die Welt hineinschauen, herrscht Gewalt und viel Korruption, Kriege von hier bis hin um und eine unglaubliche Gewaltbereitschaft, die da ist. Wie viel Not und Elend, wenn man einfach gegen Energiewerke zerbomben, damit die Leute jetzt einfach kalt haben und bei minus 20 Grad müssen erfrieren oder einfach, hey, was, und noch viel, viel Schlimmeres, oder? Was passiert und wie viele Christen das verfolgt werden und wie viel wird betet und dann wissen wir von all diesen Hungersnöten, 1 Milliarde Menschen, die gerade im Moment Hunger leidet, auch ein paar Minuten stirbt das Kind an Hunger und auch die furchtbaren Nöte, die sie auf dieser Welt. Und wir fragen, Gott, was spielst du eigentlich auf dieser Welt für eine Rolle? Spielst du überhaupt noch eine Rolle? Ist nicht die Abwärtsspirale längst dort? Hast du dich nicht schon längstens eigentlich zurückgezogen aus dem ganzen System von dieser Welt, von der Menschheit? Und es kommt ein ergreifender Hilfeschrei. Normalerweise ist es ja so, dass Propheten eine Botschaft bekommen haben von Gott und die haben sie nachher einem Volk weitergegeben. Das ist ja das Normale. Und hier ist ein Prophet, der kommt mit einer Botschaft zu Gott. Und zwar kommt er mit der Botschaft zu Gott, Gott, wir müssen miteinander reden. Ich habe hier ein Problem, ein ernsthaftes Problem. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe ein paar Fragen an dich. Und vielleicht hat er die für viele Menschen in Israel, die noch unter dem Josia all das Gute noch erlebt haben, gestellt. Stellvertretend für sie. Und er kommt, warum? Wie lange noch? Das ist die Vision, die der Prophet Habakuk vom Herrn erhielt. Und hier das Wort für Vision oder die Botschaft, das ist ein Wort, das ist ein spezielles Wort, das heisst im Hebräischen Massa und das bedeutet eine Last. Der Habakuk hat eine unglaubliche Last bekommen und er bekommt noch mehr Last aufs Herz. Herr, wie lange noch? Ich schreie um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Von dir kommt ja keine Rettung und keine Hilfe. Das ist so die erste, so das unerhörte Gebet und das unzügelte Unrecht, das herrscht, das beschäftigt den Habakuk. Und das ist seine Last. Und vielleicht ist es deine Last heute Morgen. Wie lange noch? Muss ich auf einen Partner warten? Wie lange, Herr, habe ich schon dafür gebetet? Wie lange muss ich noch auf ein Kind warten, dass wir ein Kind überkommen? Wie lange noch, bis mir endlich die Schmerzen wegnimmst? Wie lange noch, dass mir endlich besser geht, in meine Depression loswerden? Wie lange warte ich noch, bis in meiner Ehe besser wird oder bis die Kinder zum Glauben kommen oder bis die Eltern zum Glauben kommen? Wie lange noch? Und vielleicht sind es noch ganz andere Sachen, die uns beschäftigen. Der Habakuk, das Buch Habakuk, das ist nicht ein Hollywood-Buch. Oder das ist Hollywood, ist immer, das fängt ja unglaublich gut an, die Hollywood-Filme. Das ist einfach alles so wunderschön und so romantisch. Dann kommt irgendein Klapf, dann passiert etwas ganz Schlimmes und wir wissen ja schon, das kommt ja schon gut. Oder? Und so ist es dann auch und dann kommt das Happy End und so. Und hier fängt es ja schon mal ganz schlecht an. Und aber wir denken, ja, es kommt ja schon gut und ja, wir werden es sehen, wie es rauskommt. Und viele haben genau das, die Vorstellung auch in Bezug auf das Glaubensleben. Ja, du hast eine Not, aber nachher gibt es eine gute Predigt oder es gibt Seelsorge oder es gibt ein Gebet und nachher ist alles wieder gut. Alles ist wieder gut und wir können wieder weiter im Segen sein mehr und es ist Happy End. Alles ist gelöst, alle Probleme sind wir weg. Aber oftmals ist es anders. Oftmals ist es anders. Wir verlieren vielleicht den Job. Und wir fragen, wo ist denn die Lösung? Und wir bewerben uns. Und wir haben vielleicht schon 80 Bewerbungen rausgelassen. Wir hören einfach nichts. Vielleicht haben wir geheiratet und denkt, in ihrer Ehe ist das immer alles wunderbar. Und plötzlich erfährst du, dass dein Partner fremd geht. Und du fragst dich, warum, wie lange, was soll das Ganze, du bettest. Und vielleicht bist du nicht in einer solchen Situation, dann Freude. Aber vielleicht kommst du in diese Situation und vielleicht hilft dir dann gerade der Habakuk in dieser Situation. Und du fragst dich, warum bin ich eigentlich so niedergeschlagen? Vielleicht hast du eine Diagnose, eine schwere Diagnose von einer Krankheit. Vielleicht leidest du darunter, warum verbreiten andere Menschen so viele Lügen über mich in der Nachbarschaft oder im Dorf und über unsere Familie. Und ich habe doch ein Gebetsanliegen. Oder vielleicht hast du eine Vision gehabt oder eine Hoffnung, die Gott dir gegeben hat, ihre Verheißung, ihre Jahreslosung. Es kommt alles gut. Warum? Unrecht. Warum bist du untätig? Du schaust einfach zu. Und es ist ein ernsthaftes Flehen ums Eingreifen von Gott, aber es bleibt einfach aus, das Eingreifen. Und manchmal ist unser Problem, ich sage es mal so, es ist das selektive Bibellesen und das einseitige Gottesbild, das wir haben. Wir lesen das und hören das und haben ein Verständnis von Gott, was uns gefällt, wie wir uns das vorstellen, wie das jetzt ablaufen sollte. Wenn wir das und das tun, also genug beten sicher, treu sein in der Gemeinde und dann noch ganz fleissig glauben, dann tut Gott uns ja segnen. Er gibt uns Gesundheit, Wohlstand und Erfolg. Aber nachher gehen wir in die Bibel rein und dann müssen wir uns mit diesen Sachen beschäftigen, dass zum Beispiel ein Drittel der Psalmen, von den Worten in den Psalmen von Menschen geschrieben sind, die Gott nicht versteht. Das Handeln Gottes, ein Drittel. Klagelieder, das ist eins Klagen, natürlich kommt nachher auch, aber ich will an dir festhalten. Der Jeremia, der so ein schweres Leben hat, der Hiob. Und Jesus am Kreuz, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wo die Frage auch kommt. Und wir sehen so viel Not. Und dann haben wir so bestimmte Stimmen in uns innen. Und die eine sagt, du musst gegen Gott kämpfen, wenn es uns so geht. Oder davonlaufen. In die Angriffsstellung hineingehen, wenn es nicht so geht, wie wir uns das vorstellen. Und das andere ist, dass wir die Liebe von Gott suchen und seine Trost und seine Nähe. Und genau doch greift jetzt der Name vom Habakuk Umarmung. Dass er die Nähe zu Gott gesucht hat. Es sind grosse und aktuelle, topaktuelle, absolut momentan relevante Fragen, und er stellt, warum und wie lang noch. Und nur wenn wir ein biblisches, ausgewogenes Gottesbild überkommen, wenn wir uns auch von der Lehre her sagen, wie ist Gott? Und Gott stellt uns vor in seinem Wort, er ist absolut 100%, er ist die Liebe. Er will uns nicht quälen. Er ist allwissend. Er weiss um unsere Nöte. Er kennt unsere Adresse. Er kennt unsere Schmerzen. Er weiss darum. Er ist allwissend. Und er ist allmächtig. Er kann. Er kann. Er hat alle Macht, er hat alles geschaffen. Und er ist auch heilig und souverän. Und nicht immer verstehen wir, dass er hier oder da eben nicht so eingreift, wie wir uns das vorstellen. Das sind die vier Sachen, die uns immer wieder bewusst sein müssen. Und es gibt so Phasen, die wir machen, durchmachen. Das ist jetzt nicht die Achterbahn, die Simon uns auf fvg.ch gezeigt hat. Könnte, aber manchmal haben wir ja so ein bisschen Achterbahnerfahrung in unserem Leben. Und es gibt ja so die Phasen, die wir durchmachen in der Nachfolge. Wir fangen an, Und wir haben eine Entscheidung für Jesus. Und wir wissen, er ist unser Retter. Er hat uns erlöst, er hat uns erkauft. Er ist arm geworden, um uns reich zu machen. Ja, er will uns die Sünden vergeben und er macht uns zu Erben von seiner Herrlichkeit. Das stimmt. Und dann gehen wir und wir wollen eins hoch nach dem anderen. Wir haben Kraft, mit ihm vorwärts zu gehen und wir erleben ihn im Alltag. Wir haben Gebetserhörungen, wir erleben Veränderung, wir erleben vielleicht eine wunderbare Heilung oder Befreiung von einer Sucht. Und es geht, der Weg geht steil nach oben. Und wir beten um einen freien Parkplatz, obwohl alles überfüllt ist. Und Gott, wutsch, wutsch. Und dann haben wir den Parkplatz. Wir beten um einen Arbeitsplatz. Und der kommt einfach. Und es ist noch viel besser als vorher. Und es geht einfach ständig noch mal. Juhui! Oder juhui! Es geht uns super. In der Ehe haben wir es bestens. In der Gemeinde sowieso. Es ist alles so wunderbar. Oder, es ist der Lobpreis ist schön und Predigten sind gut und die Gemeinschaft ist einfach, da gibt's nichts, da gibt's keinen Makel. Yes! Das ist die Hochphase. Das ist die Phase, wo wir fasziniert sind und inspiriert sind und darum auch voller Kraft unterwegs sind. Enthusiastisch. Wir haben das ja angeschaut, oder? Das heisst, Gott begeistert vom Begriff her. Gott begeistert. Hey, du hast so den Eindruck, ich schwebe auf Wolke 7. Es geht einfach nur mehr aufwärts. Und du hast den Eindruck, das geht so locky vom Hockey. Und dann kommt so eine andere Phase. Ja, du betest, aber das Gebetsleben und das Bibellesen wird so langsam ein bisschen pflichtig. Und ja, es ist nicht mehr so ganz voller Freude. Lässt vielleicht auch ein bisschen nach. Du wirst krank. Oder es stirbt jemand in deinem Umfeld. Ob schon du dafür gebetet hast, dass die Person doch geheilt werden könnte. Aber das muss keine Heilung passieren. Und plötzlich kommen noch dies oder jenes Problem dazu. Und das Parkplatzproblem ist längstens das kleinste. Das ist gar kein Thema mehr. Du hast ganz andere Probleme. Eben vielleicht in Bezug auf einen Job und so weiter. Und du erlebst Enttäuschungen. Ja, plötzlich gibt es in der Gemeinde Kritik. Was? Und du erlebst das als Lieblosigkeit. Als, ja, was, wieso, oder? Und plötzlich, es kommt so das eine oder andere dazu, es harzt einfach manchmal. Und du hast so den Eindruck, der Höhepunkt ist erreicht, du bist im Abwärtsgang. Und das ist so die Phase von der Ernüchterung, vom Realismus, oder? Vom Idealismus zum Realismus. Es wird so ein bisschen, ja, du machst so die Erfahrungen, dass eben nicht alles immer so geht. Und nicht jedes Gebet, das du vor Gott formuliert hast, so gerade sofort in Erfüllung geht. Und gemeint eben, nicht immer alles top ist. Und dann sind wir so ein bisschen entzaubert. Ja, auch enttäuscht. Ja, wir können sagen, desillusioniert. Das ist so eine Phase. Und dann gibt es eine weitere Phase. Es geht weiter abwärts. Es kann zur Erdrückung kommen. Es kann einfach noch schwieriger werden im Leben. Eben, dass man persönlich krank wird. Dass irgendwelche Beziehungen in Brüche gehen. Und dass in der Gemeinde so richtig schwierig wird. So richtig, richtig schwierig. Und dann kommt die Erdrückung, die Hilflosigkeit und die Hoffnungslosigkeit. Und du hast den Eindruck, es geht nur noch steil abwärts. Und du denkst, wann hört das endlich auf? Und dann hockst du an diesem Punkt von der Erdrückung, von der Hilfe und Hoffnungslosigkeit und du fragst dich, was ist jetzt? Und das ist dann, wenn du frustriert und resigniert bist, wenn du denkst, irgendwie bringt mir auch das Glaubensleben, aber auch meine Glaubensgeschwister, die und auch gemeint, die bringt mir nichts mehr, weil Gott lässt ja auch nicht und ich bekomme eigentlich nicht die Hilfe, die ich würde erwarten, die ich dort überkomme und auch nicht den Trost, den ich dort überkomme und. All die Sachen und du hockst in deinem Elend und du bist das Opfer oder führst dich zum Minimum so. Und dann gibt es Reaktionsmöglichkeiten. Wenn wir dort unten hocken, gibt es verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Das eine ist, du tust es unterdrücken. Du tust deine Phase ignorieren. Nein, das gibt's nicht. Das darf auch nicht sein. Du weißt, das darf doch gar nicht sein. Und du hast den Eindruck, nein, das ist nicht so. Gott will ja das nicht so. Und du bist aber nicht mehr glücklich. Du bist in einer Depression. Du bist vielleicht krank. Und das Krasseste, was ich erlebt habe in diesem Bereich, ist, dass ich mit jemandem geredet habe und er gesagt, nein, ein Christ, wohlverstanden, er gesagt, wortwörtlich, jeder Christ bekommt, was er verdient. Wow. Das ist brutalst. Wir haben über verschiedenes geredet, über die verfolgten Christen in in Nordkorea und so. Jeder bekommt, was er verdient. Und der hat mir gesagt, und ich sage zu ihm, und wenn du jetzt eine Hirndiagnose, Hirntumor hast, was ist denn? Und er sagt dann mir ins Gesicht raus, das macht mir nichts aus, weil ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Der Arzt stellt eine falsche Diagnose. Ich kann das nicht haben. Das ist nicht möglich. Das heisst, wir die Sachen wegdrücken, einfach idealisierte Form, so setzt es doch sein. Wir können das wegdrücken, die Probleme, die wir haben, die wir drinnen stecken. Das ist nicht die Lösung. Aber wir können noch etwas anderes. Wir schauen zurück auf den Anfang. Auf den, wo wir eigentlich noch im alten Leben waren. Und wir wollen hinschmeissen. Und wir sagen, ich will aufgeben, ich will davonlaufen, ich muss da nichts mehr mit Gemeinde und Glauben zu tun haben. Das ist ja eine reine Enttäuschung, das ist ja ein pur lauter Frust. Ich habe es früher besser gehabt ohne Gott. Das sind die Reaktionsmöglichkeiten, die wir haben. Und für die Reaktionsmöglichkeiten, die finden wir nicht im Habakuk. Wir finden eine andere Möglichkeit und die heisst warten und festhalten. Warten und festhalten. Wir müssen sehen, wenn wir die Bibel eben ausgewogen lesen, wenn wir so verdrängen oder wieder vorlaufen, die Bibel ist voll von Passagen, von Aussagen. Paulus sagt zum Beispiel zum Timotheus, hey, wegen seinem Magenleiden. Und er tut es und auch nicht einfach gerade wegbeten und das ist weg. Der Paulus selber hat den Pfau im Fleisch. Der Epaphras wird schwer krank. In der Apostelgeschichte wird Gemeinde aufgefordert, die Alten, die Kranken, die Hilflosen zu versorgen, sie zu pflegen, zu unterstützen, ihnen beizustehen. Heisst doch hier, alles ist gut? Sämtliche Apostel müssen leiden und sterben, der Märtyrertod. Und wir sagen einfach so, hey, jeder bekommt, was er verdient. Warten, festhalten. Es kommt der Punkt, wo wir eben an dem sind, wo wir abgestiegen sind und jetzt einfach warten. Vom Habakuk, wir gehen noch in einer anderen Predigt mehr auf das ein, auf das 2.1, aber ich möchte es jetzt hier schon mal sagen, lesen wir. Ich stelle mich auf meinen Posten auf dem Wachturm und halte dort Ausschau. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird oder auch tun wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Hey, ich warte jetzt einfach mal ab. Ich warte ab. In der Geduld, wie Gott mir eine Antwort gibt, wie er dort handelt. Ich warte ab. Ich bleibe an dem Punkt, wo ich jetzt stehe. Vielleicht stehe ich ganz tief unten. Vielleicht bin ich in einer Depression, in einer Krankheit. Und ich quäle mich mit einer Frage, warum ist das jetzt so? Und dann kommt eine verheißungsvolle Teilantwort von Gott. In Habakuk 1, Vers 5. Seht euch einmal unter den Völkern um. Sagt Gott zum Habakuk. Ja, schaut genau hin. Ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Endlich. Das ist jetzt aber super. Hey, das ist jetzt einfach. Seid noch weiter. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten. Wenn andere es euch erzählen, was kommt jetzt da? Jetzt kommt ein super Upgrade. Jetzt kommt der rote Teppich, den Gott auslegt. Jetzt geht es endlich wieder aufwärts, und zwar auf dem roten Teppich Gottes. Ist das nicht das, was wir auch immer wieder betonen und sagen? Und ja, das ist auch so, Gebet wirkt. Und wir sagen Luxussegnungen. Wenn du betest, Gott wirkt Segnungen. Und viele sagen, Gott wirkt Erfolg. Gott wirkt. Ja, ich glaube auch, Gott wirkt. Also ich möchte das überhaupt nicht schmälern. Und dann halten wir unser Wort fest. Und mir kommt das vor, fast, was der Habakuk hier sieht oder gehört von Gott. So die Verheißung. So spricht der Herr, der allmächtige Gott, der bewirkt, was er will und lenkt, was er geplant hat. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und unfassbare Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Wow! Das ist einfach wow, oder? Das hat sich gelohnt, lieber Habakuk. Jetzt bekommst du deine Umarmung. Wirklich? Wirklich? Wer weitergelesen hat, weiss, was kommt. Es kommt eine ungewohnte, aber heilsame Ganzantwort. Das war nur die Hauptantwort. Schon bald lasse ich die Babylonier zur großen Macht gelangen. Dieses grausame, von Kampfeslust getriebene Volk. Hey, wenn du schon ganz auf dem Abwärtsgang bist und dann kommt plötzlich hier ein Hammer, ein Schlag ins Gesicht von Gott, eine Botschaft, die dann noch zu einem grösseren Zeitpunkt führt. Man könnte sagen, es kommen jetzt 70 Jahre islamischer Staat. Könnt das vergleichen, etwa so. Die haben gewusst, wer die Babylonier sind. Die haben ja schon viele Gebiete eingenommen. Die haben gewusst, wie grausam und brutal und lieblos die vorgehen. Mit anderen Worten sagt hier Gott, ich werde so etwas wie der islamische Staat dazu brauchen, euer Land zu richten. Der müsst fortan unter Scharia leben. Also das ist dazu mal nicht das Thema gewesen, natürlich. Ich tue da nur einen Vergleich machen. He? Aber es kommt eine furchtbare Macht. Eine brutale Macht. Die wird Verwirrung anstiften. Und das ist hart. Das ist hart gewesen. Mit dem hat ganz sicher der Habakuk einfach nicht gerechnet. Als er den ersten auch gehört hat. Sie herrschen mit Gewalt. Ihr einziges Ziel, sagt Gott, ist Blutvergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Sie werden kommen. Wir könnten sagen, wenn wir schon sagen von der Krisenphase, es gibt eine Fortsetzung von der Krisenphase vom EG ins UG. Es geht noch weiter runter, oder? Es geht noch tiefer, als wir gedacht hätten. Frustriert und konsterniert, denn wenn wir einfach wirklich nur noch Konsternation empfingen. Wir hören etwa die, nur Mut, es kommt schon gut, oder? Und hier der Habakuk bekommt die Botschaft, nein, nur Mut, es kommt noch schlimmer. Denn schon bald. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Ja, und das ist der Punkt, wo wir müssen fragen, was hat der Gott eigentlich im Sinn? Der furchtbare Gott, der nicht hört und nicht hört. Und noch stattdessen eine ganz andere Umarmung geschenkt, die wir nie gedacht hätten. In Jakobus 1 steht der Grund. Gott hat einen Plan mit so etwas. Er hat es auch dazu mal gehabt im Volk Israel. Gott hat einen Plan auch in unserem Leben. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Wer von uns geht gerne das Auto prüfen? Niemand, weil es wird auf die Probe gestellt und dann kommen die und die Menge aufhören. Und Gott sagt, ich stelle euch auf die Probe. Ich nehme euch auf die Probe, wie steht es um euer Glaubensleben? Und dann nimmt er uns manche Straße. Volk Israel, man kann sie jetzt weglaufen oder warten oder aufgeben. Aber wenn wir warten, was passiert, wenn wir das aushalten, wenn wir bereit sind zum Aushalten. Gott sagt, dass er im Leiden, im Schmerz für Veränderungsprozesse sorgt. Eigentlich hören wir hier gute Tipps, wenn es uns ganz schlecht geht. Eben, es kommt schon gut. Und dann kommt Römer 8, 28, alles dient zum Besten. Ja, genau. Ihr wisst doch, dass durch solche Bewährungsproben ihr fest und unerschütterlich werdet. Die Standhaftigkeit, das Aushalten, das Abwarten, hat eine Wirkung, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Wir merken, wenn Gott Prüfungen schickt, auch beim Volk Israel dazumal, dann hat er ein einziges Ziel. Und jetzt kommt eben auch der Römer 8, 28 Vers. Wer wissen, wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht, zum Besten. Das Gute, natürlich auch das Gute. Das soll unseren Glauben stärken, soll unsere Freude zum Lob und Preisen Gott führen. Aber auch das Schlechte. Und dann müssen wir uns fragen, was ist denn das Gute? Und manchmal lesen wir den Vers 28 genommen, alles dient zum Besten und denken, das Beste ist, wir kommen wieder zu den Hochs. Der rote Teppich wird wieder ausgelegt und wir sind wieder geheilt und wir haben wieder Wohlstand und wir haben wieder Segen und alles ist gut. Aber das, was hier ausgesagt wird, wir müssen den folgenden Vers lesen, ist etwas anderes. Es ist nach seinem Willen dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Und jetzt merken wir plötzlich, aha, das ist das Beste. Seinem Sohn ähnlicher zu werden. Und darum geht es ja nachher im Römer 8 weiter und hey, weder Verfolgung, noch Hunger, noch das Leiden, noch irgendetwas, und das gehört eben auch dazu, es kann uns einfach nicht trennen von der Liebe Gottes, von der Umarmung Gottes. Dort drin sind wir sicher. Das können wir ins Gewissen. Es heisst, nicht alles ist gut. Aber verändert werden wir zu Geduld, zu Standhaftigkeit, zum können aushalten, diesen Tiefpunkt auszuhalten und dran zu bleiben. Das ist der Bund Gottes, wo Gott mit uns geschlossen hat. Aus dem Bund raus sollen wir nicht einfach laufen. Was also, oder? Das ist das Weitere. Könnt ihr uns von seiner Liebe trennen? Nichts kann uns trennen. Mitten im Leid, dort, wo wir ganz dunkel sind, wo wir im UG hocken und warten, triumphieren wir, indem es uns besser geht. Nein, in Jesus Christus, in der Hoffnung auch von der zukünftigen Herrlichkeit. Wir haben ein Problem, dass wir manchmal das, was uns begegnet, Gott uns begegnet, dass wir das wie ein Räuber, so jemandem möchten wir heute Nacht nicht begegnen, oder? Dem möchten wir nicht begegnen. Oder wer möchte das? Wir sehen sofort, das muss eine böse Person sein. Vermummt, mit einem Messer, mit einem offenen Messer. Der kommt, um zu rauben und zu verletzen. Der kommt, um uns fertig zu machen. Der ist verbunden mit Leiden, mit Angst und Schmerz. Das Problem ist, dass es vielleicht einfach so aussieht. Vielleicht ist es nur eine Fälschung. Hey, die Person hier, die sieht fast genau gleich aus. Fast genau gleich. Und doch ist sie ganz extrem unterschiedlich in der Ziel. Die Person will nicht kommen, um uns zu berauben, um uns Angst zu machen, um uns Schmerzen zu bereiten, um uns fertig zu machen, um uns tot zu machen, sondern um uns zu helfen. Aber vielleicht kommt die Person ebenso auch, weil sie so daherkommt und auch mit einem Messer und auch maskiert, kommt uns bedrohlich vor. Aber sie kommt, um ein Geschwür zu entfernen vielleicht. Oder vielleicht uns aufzuschneiden. Ich kann mich erinnern, als ich den Herzinfarkt hatte vor ein paar Jahren und nachher in den Saal reingefahren bin worden und all die Instrumente gesehen habe und nachher wirst du in den Schlaf versetzt und dann siehst du es ja dann nicht mehr. Aber nachher in der Reha habe ich mit einem zu tun gehabt, der war Profifußbauer gesehen vorher und ist mit mir zusammen in der Reha gesehen und hat gesagt, weisst, ich bin von diesem Schragen abgekumpelt. Ich bin davon gesäckelt. Ich bin rausgesäckelt. Weil, als ich das gesehen habe, das hat mir sowas von Angst gemacht. Ja, das kann Angst machen. Und wir fragen den Arzt, wir fragen sie hier, hey, macht das weh, was du machst? Musst du mich wirklich aufschneiden? Und er sagt, ja. Ja, und das wird dir vielleicht nachher weh tun. Und wieder aufwachst. Ist das nötig? Und sie sagt, ja, natürlich ist es nötig. Wir müssen den Tumor oder das Geschwür oder von mir aus eben im Herzen einen neuen Zugang, Bypass legen. Ja, wir müssen. Wir müssen. Das, nur das hilft dir. Die will uns nicht fertig machen. Sie will uns vor allem nicht tot machen, oder? Die Person. Aber ich muss das akzeptieren. Ich muss es akzeptieren. Es sieht vielleicht bedrohlich aus. Oder sie sehen sowas von ähnlich aus, die zwei. Hä? So was von ähnlich. Aber sie sind total unterschiedlich. Der Schlüssel, wir reden ja oft von Aberglauben, haben wir kürzlich auch darüber geredet, Aberglauben ist schlechter Glaube. Man glaubt etwas, das eigentlich keine Heilung hat. Aber es gibt auch einen guten Aberglauben. Ich sage euch, Psalm 73, ich wäre beinahe gestrauchelt, es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, ich war dumm und unwissend, ich wäre beinahe gestrauchelt, beinahe zu Fall gekommen, in all dem Elend, wo ich muss sehen, wo ich muss erleben, was ich plötzlich abdrifte vom Glauben. Und dann kommt eben das Zielführende. Aber, das ist der Aberglaube. Der Aber jetzt, dennoch, trotzdem, bleibe ich bei dir. Ja, ich suche die Nähe, ich will mich von dir umarmen. Denn du hältst mich bei deiner Hand, du umarmst mich. Du leitest mich nach deinem Plan, das ist nicht mein Plan. Und du nimmst mich am Ende in Ehren bei dir auf. Selbst wenn ich, und dann kommt die ganze Palette, wenn mir Leib und Seele verschmachten, dann will ich bei dir bleiben. Dennoch, trotzdem, aber jetzt erst recht, ich will in der Umarmung bleiben, ich will aushalten. Du haltest mich fest. Vielleicht ist das heute Morgen, oh, das ist ja nicht Johannes 660. aber in Johannes Evangelium steht, dass die Jünger gesagt haben, das ist eine harte Rede und viele sind davon gelaufen. Und Jesus fragt seine Jünger, bei all dem, was sie hier mitbekommen, wo Jesus nicht sagt, es wird alles gut. Hey, wenn ihr mit mir unterwegs seid, der müsst nicht meinen, das geht euch wunderbar, prächtig immer. Ihr werdet von Erfolg, von Segen zu Segen, von Wohlstand zu Wohlstand hüpfen und von Gesundheit zu Gesundheit auf Wolke 7. Nein, ihr sagt, wenn ich muss leiden, ihr müsst auch leiden. Boah. Und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Und sie sagen, zu wem sollen wir denn gehen? Zu wem sollen wir denn gehen? Du bist der Einzige, du bist der Allereinzigste, der Wort vom ewigen Leben hat. Und zwar das, was über das rausgeht, über die irdischen Nöte und Leiden und Krankheiten. Ja, und der Tod auch. Du hast ewiges Leben in einer perfekten, wunderbaren Umgebung mit einem neuen Körper, der wird perfekt sein, voller Kraft und voller Herrlichkeit. Und darum sagt Paulus, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, mit Notlagen, mit Ängsten muss leben. Denn gerade dann, hat Gott etwas vor. Er will mich stark machen, er will mich verändern, er will mich standhaft machen. Bleiben wir dran, bleiben wir in dieser Wartehaltung, die wir vom Habakuk lernen. 2. Timotheus 3,12. Tatsächlich muss jeder, der zu Jesus Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Mit Verfolgung rechnen. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt, worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Ja, das ist das, was wir so von Glaubensleuten, wie wo, der Horatius Spafford, der das Lied geschrieben hat, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und er hat das von einem unglaublichen Frieden, redet er dort hier, wo eben jede Vernunft übersteigt. Vorher hat er auch sein ganzes Hab und Gut bei einem Brand verloren. Und dann, als er das Lied geschrieben hat, hat er die Nachricht bekommen, dass seine vier Töchter alle vertrunken sind. Wenn Frieden mit Gott. Und dass wir zu dem kommen. Ich habe ein wunderbares Buch von einer Frau, die ich persönlich kenne, wo wir Talk-Gottesdienste durchgeführt haben, von Ursula Link. Der Ausweg aus dem Tränensaal, wie ich dem Mörder meiner Tochter vergeben konnte. Es ist eine hochspannende Geschichte. Leider kann sie jetzt nicht mehr kommen, aus gesundheitlichen Gründen. Ich hätte sie so gerne eingeladen hierher. Ich habe mit ihr telefoniert. Sie hat ihre 16-jährige Tochter, ist in ihrer Silvesternacht, dann in der Millenniumsnacht, ist sie auf brutalste Art und Weise die Tochter ums Leben kam, zuerst vergewaltigt und dann umgebracht worden. Und sie erzählt die Geschichte von diesem Prozess, wie sie sogar dem Mörder vergeben konnte, den sogar zum Glauben führen. Und wie sie wieder Hoffnung und Kraft erlebt hat. Aber in diesem Prozess, in auszuhalten, in diesem Abwarten, das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Und ich glaube, das macht es eben aus, das Leben mit Gott, dass wir nicht einfach, wenn es nicht gerade so geht, wie wir denken, davonlaufen. Amen.